Heute stelle ich euch den Schauspieler Jürgen Hartmann vor, der am 21. und 22. Oktober 2022 mit dem Programm Metamorphosen innerhalb des Niederrhein Musikfestivals zu erleben sein wird. Dieses Projekt ist 2021 als Neuproduktion entstanden. Es ist ein Tanz-Musik-Literaturprojekt des Niederrhein Musikfestivals und wird in diesem Jahr sowohl in der Stadthalle Viersen als auch in Düsseldorf in der wunderschönen Neanderkirche wiederholt. Ja, und ich freue mich, dass ihr gleich bei dem Gespräch mit Jürgen Hartmann dabei seid. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass er, bevor er an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover Schauspiel studierte, erst ein Clownsstudium absolvierte. Ich werde ihn fragen, wo denn hier die Unterschiede in der Ausbildung zu finden sind und wie er die beiden Studiengänge bis heute miteinander kombinieren kann. Und wie schafft er es, auch nach vielen Berufsjahren immer wieder Energie zu finden für sein bewegtes Schauspielerleben zwischen Film, Theater, Unterrichten und Konzertlesungen? Wie bereitet er sich auf eine Theateraufführung ganz konkret vor? Ich meine ja nicht, dass er seine Rolle und den Text kennt, das ist ja klar, sondern wie er sich mental und körperlich vorbereitet. Also viele interessante Themen warten auf euch, bleibt dran! Die ausführliche Biografie des Künstlers findet ihr wie immer unter niederrhein-musikfestival.de. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich sehr, dich hier zu treffen und heute mit dir ein paar interessante Themen zu deinem Lebensweg, zu deinem Beruf anzusprechen. Toll, dass du da bist.
Hallo Nette, ich freue mich auch sehr und es kann losgehen.
Genau. Dann fragen wir doch mal zuerst, wo bist du denn gerade?
Bis Ende August bin ich noch in Bad Hersfeld bei den Festspielen und spiele dort mit vielen lieben Kollegen, unter anderem Ritchie Müller, in dem Stück Notre Dame.
Toll, schön. Ja, ich habe schon ein bisschen gelesen, Rezensionen, klingt total klasse. Toll, dass du trotzdem für uns Zeit hast. Was mich bei dir besonders interessiert ist, du hast ja zuerst ein Clownsstudium absolviert. Wie kam es dazu?
Ich war auf einem Internat und war so in dem Alter, späte Pubertät, wo man nicht so recht weiß, warum man eigentlich hier auf diesem Planeten verweilt und wie viele andere meiner Altersgenossen und Genossinnen habe ich irgendwo eine Orientierung gesucht, einen Sinn oder ja etwas, für das ich brenne. Und dann bin ich in die Theatergruppe des Internats gegangen. Und das hat mir aber dann doch nicht ganz gereicht. Und eine Mitschülerin hat gesagt, ich habe zwei Karten für einen Clown. Willst du mitkommen? Und habe ich gesagt, okay, ich komme mal mit. Es ging um die vier Temperamente. Und danach war ich wirklich verloren an das Theater. Ich war völlig überwältigt von diesem Auftritt, von diesem Clown, Frieda Nögge war das, und habe alles versucht, um an diesen Mann heranzukommen und zu erfahren, was er da gemacht hat auf der Bühne. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich bin in der Schülerzeitung, würde gerne ein Interview mit ihm machen. Und da hat er erzählt, dass er einen Kurs in der Volkshochschule gibt. Und dann bin ich sofort ins Büro der Volkshochschule und musste erfahren, dass der Kurs schon ausgebucht ist. Und dann bin ich aber jeden Tag ins Büro der Volkshochschule, bis der irgendwann gesagt hat, jetzt ist mal gut, hören Sie auf, mich zu nerven, gehen Sie einfach persönlich hin und fragen Sie selber. Ja, dann bin ich nochmal dahin spaziert und habe gesagt, möchte das unbedingt machen. Und so bin ich in diesen Kurs gekommen. Genau, und so fing das alles an. Dann habe ich, glaube ich, es war so 11. Klasse. Gymnasium fing ich dann an mit Clown, mit dem Clownskurs. Und nach meinem Abitur hat der Clownöge eine Schule eröffnet. Und da war ich dann für 3 Jahre. So fing das alles an. Dann ging das weiter über die staatliche Schule bis an die Theater, vor die Kamera und so weiter.
Ja. Ja, jetzt, was mich interessiert ist, was ist denn der Unterschied? Also du hast erst das Clownstudium gemacht und bist dann noch an die Hochschule für Musik und Theater in Hannover gegangen und hast dann da noch Schauspiel studiert. Wo liegt denn da in der Ausbildung, wie sind die Schwerpunkte da unterschiedlich verteilt?
Also ganz grob gesagt ist es die Herangehensweise von innen und von außen. Kann man jetzt mal so ganz vereinfacht sagen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man arbeitet von außen, also aus der Form in das Gefühl, da gibt es ja auch Schauspieltechniken für die klassische Bühne, für die Sprechbühne, also zum Beispiel von Tschechow. Und beim Clownstudium haben wir das so gelernt, dass wir uns mit den Elementen beschäftigt haben, Erde, Feuer, Wasser, Luft zum Beispiel, und dann überlegt haben oder ausprobiert haben körperlich, wie geht man, wenn man vom Element Erde bestimmt ist? Wie geht man, wenn man vom Element Wasser bestimmt ist, Luft oder Feuer? Und wie bewegt man sich, wenn man von diesen Elementen bestimmt ist? Und man kann das dann ganz differenziert aufspalten in die Urqualitäten schwer, weit, leicht, eng. Dann kann man eben kalt, warm, trocken, feucht. Dann kommen die Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und dann die Temperamente Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker. Und die Mischung der Temperamente, da kommt man dann zu den Charakteren der Tierkreiszeichen. Genau, und das haben wir sozusagen alles erforscht im Gehen und in den Gebärden und haben immer geschaut, was passiert dann mit mir. Also wenn ich diese Haltung einnehme oder diese Vorstellung einnehme, ich bin jetzt ein Steinklumpen oder eine Lavamasse, was passiert dann sozusagen, wenn ich in diese Bewegung gehe und was macht diese Bewegung psychologisch mit mir? Und jetzt an der Schauspielschule ist es natürlich, war es ein vollkommen anderer Ansatz, weil wir da aus der eigenen Erlebnis- und Erfahrungswelt, aus der eigenen Psychologie geschöpft haben. Ne? Also wir haben aus der Erinnerung gearbeitet, wir haben ganz viel mit Sense Memory, das heißt also man stellt sich bestimmte körperliche Zustände vor, die man dann erforscht. Also man liegt in einer warmen Badewanne und schaut dann, was das mit dem Körper macht. Also das ist jetzt ein Ansatz, der ähnlich ist. Aber im Prinzip geht es doch eher so, dass man auch sich an bestimmte biografische Dinge erinnert, die schmerzhaft waren oder wo man traurig war oder wo man glücklich war und versucht, die wiederherzustellen. Und für mich war das zunächst mal ein Konflikt. Also ich kam schon mit einer Ausbildung an eine staatliche Schule und dachte, warum soll ich denn jetzt hier wieder von vorne anfangen? Habe das aber gemacht, habe mich dann irgendwann nach einem halben Jahr, so habe ich mich drauf eingelassen und dachte, das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier rumsitze und alles besser weiß. Und und habe dann wieder von vorne angefangen und habe dann, so sag ich mal, in den ersten Jahren des Berufslebens konnte ich dann diese beiden Ansätze verbinden. Und ich sehe das jetzt auch nicht als einen Widerspruch, sondern als etwas, was sich befruchtet und ergänzt. Ne, also zum Beispiel ganz, ganz großartig finde ich zum Beispiel die Shakespeare-Figuren, weil die sind archaisch, aber auch psychologisch. Also man findet da beides drin. Und wenn ich mit Shakespeare, also wenn ich Shakespeare-Figuren gespielt habe oder wenn ich Shakespeare und Figuren inszeniere oder unterrichte, dann versuche ich das immer mit einzubeziehen.
Ja, ich denke mal, das ist immer eine totale Bereicherung, wenn man zu dem Hauptstudium noch Elemente dazu nehmen kann, die einfach die ganze Sache noch rund machen und einen dann wirklich auch für den Beruf vorbereiten. Denn wenn man dann von der Hochschule kommt, direkt ans Theater, wie war das für dich überhaupt? Hattest du das Gefühl, du bist vielleicht, ja, fachlich ist man vielleicht schon gut vorbereitet, aber es kommen noch so viele andere Dinge hinzu, die man noch nicht kennt. Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
Also die ersten Schritte ins Berufsleben waren für mich eigentlich wie eine Befreiung, muss ich sagen, weil an der Schauspielschule habe ich das schon so erlebt, als ob man ein Problemfall ist. Aber ich meine, alle waren eben der Problemfall, weil man immer darauf schaut, was funktioniert noch nicht und das gespiegelt bekommt. Und am Theater war das so, dass da plötzlich eine große Freude drüber war, was man mitbringt. Und ich glaube, das erste Stück, was ich gemacht habe, war Krach in Chiozza. Und da habe ich diese Alecchino-Figur gespielt. Und das war für mich, wie wenn der Deckel aufliegt. Weil ich plötzlich habe ich einfach losgespielt. Und ich weiß noch, es war ein Riesenerfolg. Mein erster Auftritt, ich habe eine Münze über die Bühne gerollt, also die habe ich da vorgerollt und dann bin ich hinter der Münze hergerannt, habe die Münze sozusagen kurz bevor die Bühne endet, habe ich die erwischt und bin dann mit der Münze die Bühne runtergekugelt.
Spektakulär!
Das war schon ein Auftakt sozusagen mit Krabum. Und ja, diese Rolle ist total gut angekommen und ich war total beglückt darüber, dass viele Menschen an einem Projekt arbeiten und jeder das einbringt, was er kann. Und dass dann nachher eben dieses Gemeinsame entsteht, diese Aufführung entsteht, die man dann ans Publikum schenkt. Ja.
Toll. Jetzt bist du ja selber auch als Lehrender tätig, also bist jetzt sozusagen auch in dieser Position tätig, in Essen an der Hochschule für Musik, Tanz und Schauspiel. Ja. Und beziehst du jetzt deine Erfahrungen damit ein? Versuchst du dann auch durch deine persönlichen Erfahrungen, da was anders zu machen als deine Lehrer damals?
Ja, also ganz klares Ja. Ich arbeite sehr stark über die Bestätigung und die, sag ich mal, der Hinweis auf das, was noch nicht funktioniert, liegt bei mir erst in zweiter Stelle. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht so viel problematisieren muss, wenn man die Sache für sich im Blick hat und sieht und im Bewusstsein hat, muss ich es oft gar nicht benennen und es reguliert sich von selber in der Arbeit. Was natürlich viel mehr Spaß macht, ist, die Studierenden zu bestätigen in dem, was sie machen und sie auf das aufmerksam machen, was sie an Potenzial mitbringen und an Einzigartigkeit, weil ihnen das häufig gar nicht bewusst ist. Und letztlich denke ich, dass es in diesem Blick, der einfach offen ist, Raum lässt und liebevoll ist, dass das eigentlich die besten Voraussetzungen sind für Studierende, sich zu entfalten und zu entwickeln. Ja.
Stimmt, das kann ich auch als Musikerin bestätigen. Mir fällt da ein, zum Beispiel, wenn jetzt ein Student kam und sagte, ich habe so Probleme mit der Luft, ich atme so laut und wir müssen jetzt Atemübungen machen. Und dann bin ich da eigentlich sehr wenig drauf eingegangen, habe gesagt, machen wir jetzt einfach mal andere Übungen und habe einfach Übungen gesucht, wo sich der Student mit dem Instrument wohler gefühlt hat und mehr in den Körper gekommen ist und auch mehr mit dem Loslassen gespielt hat und nicht mit dem Druck. Und diese Übungen werden dann immer wiederholt und ganz gelassen und irgendwann ist das Problem einfach weg. Und dann fragt auch niemand mehr danach. Es ist einfach weg. Ja. Das ist so schön, weil man, genau was du sagst, man geht nicht auf das Problem noch mehr los und forciert das dann, sondern man versucht das wirklich im Kern zu erfassen. Und das hat meistens mit der Person zu tun und versucht da etwas zu lockern, zu verändern. Ja, das macht total Spaß, finde ich.
Genau.
Das ist eine total schöne Arbeit. Ne?
Ja. Es ist auch dann halt viel leichter und freudvoller, ne?
Genau.
Als wenn man und ich sehe mich auch nicht so als also mir ist es sehr wichtig, dass keine Hierarchie entsteht, sondern dass es ein Zusammenarbeiten ist. Nur weil ich außen sitze und drauf sehe, deswegen bin ich ja nicht besser oder weiß mehr, sondern ich bin eigentlich ein Spiegel, der da etwas einbringt. Und im Dialog mit dem Studierenden Aspekte reinbringt, die ihn dann weiterbringen können.
Ich denke mal auch, das Wachstum der Persönlichkeit, das ist einfach so schön zu sehen, wenn dann ein Mensch so wächst und man spürt das ja dann auch. Und wir wissen ja beide, wie schwierig das ist, in dem Beruf wirklich zu landen als Musiker oder als Schauspieler. Aber egal, was dann passiert, nimmt derjenige auf jeden Fall aus dem Studium viel für sich mit. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, daran. Ja.
Vor allem finde ich, dass man im Auge behalten muss, dass man diesen Beruf ja unter Umständen nicht nur ein paar Jahre macht, sondern sein Leben lang. Und insofern finde ich das auch sehr wichtig, in der Ausbildung darauf zu schauen, was macht mir Freude an dem Beruf, was nährt mich, was gibt mir einen Antrieb. Und wenn es sozusagen, wenn ich nur das Regelwerk lerne und nur das Handwerk, das ist nicht dasjenige, was mich sozusagen auf die Bühne treibt und was mich dazu bringt, mich auszudrücken, sondern das ist nur das Fahrzeug oder der Mittel zum Zweck. Aber ein bisschen zu schauen, was ist sozusagen meine Individualität und was ist da meine Aussage. Das muss man gar nicht jetzt in Worte fassen können oder so klar im Vorderhirn haben, aber irgendwo ein Gespür dafür entwickeln, das bringe ich in die Welt als Impuls. Das ist dann, glaube ich, auch etwas, was einen über eine längere Strecke trägt in den Beruf hinein.
Stimmt. Du hast jetzt nun wirklich einen Beruf, wo man sagen kann, der könnte einen schon voll ausfüllen an sich. Du hast aber trotzdem noch einige Ausbildungen gemacht nebenher. Kannst du davon mal erzählen und warum du die gemacht hast? Waren die eine Ergänzung zu deinem Beruf oder waren die unabhängig davon? Erzähl mal.
Teils. Ich bin ja grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch und ich habe so nach dem ersten, oder sage ich mal so, als ich angefangen habe mit dem Beruf, war das mein einziger Wunsch, Theater und Film zu machen und Schauspieler zu sein. Und nach den ersten Berufsjahrzehnten oder Jahren habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das hat sich so eine gewisse mentale Erschöpfung eingestellt. Und ich habe gemerkt, ich fange an, mich zu routinieren. Na, und ich habe gerade über diese Quelle gesprochen. Was treibt einen auf die Bühne oder was will man mitteilen? Und das habe ich so ein bisschen verloren in diesem täglichen auf der Bühne stehen, in diesem täglichen Probieren. Immer ins Theater gehen, immer in dunkle Räume, eigentlich immer die gleichen Kollegen sehen. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, es fehlt mir so richtig das Herz, ist mir so ein bisschen verloren gegangen dafür. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mir das bewahren will, was mich auszeichnet als Schauspieler und was mich auch gut macht, brauche ich jetzt eine Pause. Das war wirklich auch eine Erkenntnis, die ein bisschen beängstigend war. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann gekündigt, habe gesagt, ich werde jetzt frei arbeiten und unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und ich bin weg vom Theater und bin dann aus Neugierde in eine Alexander-Technik-Sitzung gelangt. Und dann habe ich gesehen, oh, hier um die Ecke, wo ich wohne, wird eine Ausbildung angeboten. Und dann bin ich da vorbei und bin in diesen Raum gekommen. Und dann gibt es ja so, dass man sagt, oh, ich komme in einen Raum und denke, ah, hier bin ich richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich angefangen, Alexander-Technik zu studieren und habe das 1,5 Jahre sehr intensiv gemacht und habe aber nebenher auch schon wieder angefangen, Theater zu spielen, Projekte zu machen. Und plötzlich hat mir das wieder auf eine ganz andere Weise Spaß gemacht. Und auch die Alexander-Technik ist etwas, was man ganz toll integrieren kann. Ich glaube auch, viele Musiker machen das auch. Und es ist auch etwas, was in Amerika zum Beispiel bei den Filmschauspielern sehr hoch im Kurs steht, Alexander-Technik. Und irgendwann habe ich wieder so viele Aufträge gehabt und wieder so viel Lust zu spielen, dass ich dann die Ausbildung nicht zu Ende gemacht habe, sondern wieder in den Beruf zurück bin. Aber ich mache das jetzt immer wieder. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich hier spiele, mache ich davor Alexander-Technik, um diese Leichtigkeit in den Körper und dieses Bewusstsein reinzubringen. Und das ist sehr hilfreich. Also auch wenn ich nie jetzt Alexander-Technik Stunden gegeben habe, benutze ich es für mich. Und ich kann natürlich auch bei den Studierenden sehen, na, wo kann man da körperlich hilfreich sein.
Ich habe nicht Alexander-Technik gelernt, aber ich habe auch über einen sehr bekannten Lehrer gelernt, wie wichtig es ist, also so ein körperliches Empfinden zu haben bei dem, wenn man spielt. Und finde ich dann auch total spannend, das kennst du sicher auch, man sieht dann auch bei Studierenden sofort, wenn irgendwelche Blockaden sind im Körper, wenn irgendwas irgendwie nicht richtig mitgeht. Und ja, es ist immer wieder der Weg zum Körper, um sich zu äußern, um sich wirklich wohlzufühlen im Spiel. Ist das so eine totale Hilfe, wenn man da mal eine Anleitung bekommen hat. Ich habe die, wie gesagt, damals auch bekommen. Ja, das ist total hilfreich, ein Leben lang, ja.
Ja, also das war eine Ausbildung. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Da habe ich eine Kollegin von mir getroffen durch Zufall und die war komplett verändert und plötzlich wirkte die unglaublich strukturiert und und da habe ich gesagt, was ist mit dir, was hast du gemacht? Ja, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Train the Coach bei Baudewein Vermeulen in München und dann bin ich dahin und habe mich mal coachen lassen. Und dann sagte er, Mensch, das wäre doch auch für dich eine tolle Ausbildung. Und da das sehr gut sozusagen reingepasst hat in das, was ich mache und was mich interessiert, also die Arbeit über den Körper, also es ist so ein körperorientiertes Coaching, habe ich mich zur Ausbildung angemeldet, habe das auch gemacht. Ich gehe, also ab und zu coache ich auch. Also es ist ein Coaching für kritische Beziehungen. Und hilft einem eigentlich wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und ne, über das, was wir vorher gesprochen haben, dass es eine Selbstregulation gibt. Ne, sobald ich das Problem vergesse, also in Anführungszeichen anspruchsvoll vergesse, greift eigentlich eine Selbstregulation von dem Körper und von der Psyche und da kommt ganz viel in Ordnung, ohne dass ich jetzt immer problematisiere und mich um das Problem kreise. Ne? Und damit arbeitet dieses Coaching und das finde ich sehr hilfreich und das mache ich auch ab und zu. Ich habe das jetzt aus Zeitgründen auch nicht wirklich professionell angeboten, aber ich mache das immer wieder und mit wirklich ganz bemerkenswertem Erfolg oft, ja.
Toll, also es klingt so, als wenn du auch diese Sachen machst, um einfach immer wieder so eine Frische reinzubringen für dich und auch für andere Menschen, wieder rauszugehen aus deiner Sache, von abstrakt mal ein bisschen wieder von außen drauf zu schauen, um neue Impulse zu kriegen, neue Energie zu kriegen, um dann eben diesen Beruf, wie du schon sagst, es ist eben doch ein langes Berufsleben, wo man ja auch sehr viel Energie braucht auf der Bühne und das sich erhalten muss. Das ist, glaube ich, ja, ein toller Weg, um das zu erhalten.
Ja, ja. Mhm. Also ich merke das auch gerade hier. Ich habe das ein bisschen vergessen, wie das ist, wenn man sozusagen jeden Abend oder ganz, also 4-5 Mal die Woche das gleiche Stück spielt, ne? Und merke jetzt auch, dass man wirklich erfindungsreich sein muss, um das immer zu beleben, ne? Und zu sagen, okay, was probiere ich heute aus? Unter welchem Aspekt spiele ich heute? Damit das nicht mechanisch wird.
Ja.
Ja, und natürlich ist es auch ein körperlich sehr anstrengender Beruf. Also wenn man beim Film ist es mehr eine Konzentrationsgeschichte. Ne? Das ist oft jetzt körperlich nicht so anstrengend. Es gibt natürlich auch Drehs, die sehr anstrengend sind, aber das Theaterspielen ist doch meistens körperlich sehr fordernd und anstrengend. Und da ist es total wichtig, sozusagen sich zu pflegen, auch zu wissen, was habe ich für Bedürfnisse, was braucht mein Körper, was brauche ich, was braucht meine Psyche, um so auf der Strecke zu bleiben und nicht abzuspulen. Ja, das interessiert mich sehr. Und ach so, die letzte Ausbildung, die ich auch noch erwähnen will. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die sich sehr mit den Energieformen beschäftigt. Aus dem asiatischen Yin- und Yang-Energie. Und da gibt es eine Ausbildung, die nennt sich Berater für bioelektrische Gesundheit. Und da lernt man sehr viel auch über Atem und energetische Übungen, die sozusagen das Energiepotenzial verstärken. Und da bin ich jetzt auch seit über einem Jahr intensiv am Üben und das in meine Praxis einzubauen. Und das ist auch sehr effektiv und sehr hilfreich, ja.
Merkst du das auch auf der Bühne? Also kannst du das da auch umsetzen? Und ich meine, wir haben ja diese wunderbare Energie zwischen Publikum und uns, die uns natürlich auch total beflügelt und hilft, manchmal in Bereiche reinzukommen, an die man vorher nicht gedacht hat, künstlerisch. Das sind ja dann so kleine magische Momente, die dann öfters in unserem Leben passieren. Kannst du das mit dieser Ausbildung auch noch intensivieren oder sogar vielleicht ein bisschen steuern?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, dass man natürlich mit einem Energielevel auf die Bühne geht, indem man überhaupt in der Lage ist, das wahrzunehmen. Weil, also ich kenne das auch von diesen Zuständen, wo ich sehr überarbeitet bin. Ne? Und ich meine, so wie die Theater strukturiert sind heutzutage, ist es oft so, dass die Überarbeitung eigentlich die Regel ist und nicht die Ausnahme. Ja, und dann ist man eigentlich gar nicht in der Lage, wirklich aufzunehmen, sondern man guckt, dass man den Abend überlebt. So. und so ist es natürlich, wenn man in einem anderen energetischen, sagen wir mal, mit einer anderen Frequenz auf die Bühne geht, dann ist man natürlich viel mehr in diesem Austausch, dass man was gibt und auch empfangen kann. Und das wird natürlich dann ein kommunikativeres Spielen auf der Bühne. Und ja, ich experimentiere sehr gern damit rum. Also ich zum Beispiel habe ich mal Malvolio gespielt aus Was ihr wollt von Shakespeare. Und da hatte ich zum Schluss einen Auftritt. Also der wird irgendwie sehr drangsaliert, diese Figur. Und wird zum Schluss in einen Koffer gesperrt in dieser Inszenierung und wird nicht rausgelassen bis ganz zum Schluss. Und seine ganzen Illusionen, dass er glaubt, die Gräfin liebt ihn und alles zerbricht sozusagen. Er kommt aus diesem Koffer raus, völlig zusammengequetscht und hat dann so einen letzten Auftritt, wo er sagt, warum haben Sie mir das angetan? Und diese Figur ist eigentlich so eine tragisch-komische Figur. Und ich habe da oft mit rumexperimentiert. Kann ich das so spielen, dass die Leute lachen? Und kann ich so spielen, dass die Leute eher ergriffen sind? Ne? Und dann und das fand ich sehr interessant, weil ich das äußerlich gibt's sozusagen, habe ich keine Mittel eingesetzt, um dieses hervorzuheben, aber ich hab es in einem anderen Bewusstsein gespielt. Und das fand ich interessant, das hat unheimlich gut funktioniert. Das an einem Abend fanden die Leute das total lustig, wie der völlig zerquetscht aus dem Koffer kommt und total enttäuscht ist von allem und vom Leben. Und an einem anderen Abend waren die so voll eigentlich Empathie und Mitleid und haben gesagt, mein Gott, was hat man mit dem angestellt? Das geht doch nicht. So. Und ich denke, dass dieser Bereich, ne, das ist auch etwas, was mich so, als ich das Clownstudium beendet habe war ich sehr viel im Theater und das hat mich unheimlich fasziniert, Schauspieler zu sehen, die auf die Bühne kommen und was mitbringen, atmosphärisch. Und die kommen raus und dann verbreitet sich da eine gewisse Stimmung. Und das fand ich total interessant. Wie machen die das? Ja? Ohne dass ich das sozusagen von außen sehen kann. Ich kann es nicht an der Haltung ablesen oder so. Das ist einfach eine Präsenz und die verbreitet sich und da entsteht eine Atmosphäre. Ja, das hat mich total interessiert und das interessiert mich auch weiterhin.
Stimmt, das ist auch ein ganz tolles Thema. Und ich, wenn ich dir so lausche, denke ich, man kann vielleicht so, Quintessenz ist, dass es ja auf jeden Fall ein sehr kreativer Beruf an sich ist. Und um diese Kreativität zu erhalten, muss man für sich immer wieder sorgen im Leben, ja, damit das wach bleibt, lebendig bleibt.
Ja, ja. Ja, und also das Schöne jetzt momentan ist, dass ich eben so unterschiedliche Sachen machen kann. Ne? Also dieses, jetzt was wir zusammen machen, ist natürlich ein Riesengeschenk, ne? Weil das so tolle Texte sind und, genau, und das ist also wirklich eine ganz grandiose Musikauswahl und die Interpretation, wie ihr das macht, das ist wirklich, das ist einfach wunderschön und etwas ganz anderes. Jetzt als die Arbeit auf der Bühne, wenn man Teil eines Ensembles, eines Stück ist oder wenn man, jetzt habe ich im, früher habe ich einen Tatort abgedreht.
Genau, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen. Erzähl ja. Mal.
Mein Tatort.
Ja, genau.
Und das sind, und diese unterschiedlichen, sag ich mal, Ausformung des Berufs, das ist, was mich wirklich am meisten reizt und was eigentlich für mich die größte Anziehungskraft bei diesem Beruf ist. Ne?
Damit erhält man sich auf jeden Fall eine Lebendigkeit. Das ist, ja, das ist einfach klasse, wenn das so facettenreich ist und ja, man immer wieder in eine andere Rolle reinspringen muss, in eine andere Position. Und ja, ja, das hält einen sicher sehr lebendig und auch frisch. Ja, wie ist das denn für dich in unserem Programm Metamorphosen, wenn du sozusagen deine Texte liest und dazwischen kommt die Musik? Was macht das mit dir als Schauspieler, die Musik zu hören, um den Text dann zu lesen? Erzähl mal.
Also die Musik ist dann eigentlich wie ein Spielpartner. Ne? Also man kann sie unterschiedlich benutzen oder sich unterschiedlich tragen lassen. Also manchmal ist es so, dass es einen Teppich bietet, auf den man sich atmosphärisch draufsetzen kann und eigentlich die Musik insofern verlängert mit der Sprache und mit dem Inhalt. Man kann aber auch dagegen gehen. Also man kann auch sagen, ich setze jetzt gerade einen Impuls gegen die Atmosphäre der Musik. Also das ist, Zum Beispiel finde ich in Theaterstücken ganz oft einen Fehler, den Schauspieler machen, dass sie sich auf die Atmosphäre setzen, anstatt sie die Stringenz der Situation und ihrer Handlung weiterzutreiben und dann eine Spannung zu erzeugen, die sich mit der sozusagen, die mit der Musik konkurriert. Und so, so ist es auch in der Lesung, ne, dass man je nachdem nehme ich die Musik natürlich auf und versuche damit umzugehen. Und aber auch sozusagen versuchen, das immer in dem Moment zu machen. Also ich bin großer Freund davon, sich sorgfältig vorzubereiten, aber es dann auch zu vergessen und sich sozusagen dieser Magie des Moments zu ergeben und zu schauen, was dann passiert, ne? Und ob man plötzlich etwas ganz anders macht, sozusagen ohne den Rahmen zu sprengen. Aber das ist ja auch so, dass je nachdem, wie man gestimmt ist, hört man die Musik auch anders, nimmt sie anders auf. Und also wie du gesagt hast vorher, da ist ja auch ein Publikum und man spürt sofort, wie die das aufnehmen, wie die mitschwingen. Und je nachdem versuche ich mich sozusagen innerhalb dieses Gesamtkomplexes dann zu bewegen und zu schauen, setze ich jetzt ein eher Impuls, der mitgeht, oder setze ich einen Impuls dagegen, oder ja, je nach Spannungs- und Stimmungslage so. Ja.
Ja, ich finde das sehr interessant, dass du gesagt hast, du bist ein Freund, dass man sich gut vorbereitet. Und ich glaube, das ist die Grundlage sozusagen, um dann loszulassen. Ne? Wenn man gut vorbereitet ist, sich einfach total wohlfühlt mit dem, was man da machen wird, dann kann man eben genau diesen spontanen Impulsen folgen und da mitgehen. Ja. Und dann passieren ja diese wirklich magischen Momente, wo man selber erstaunt ist, was dann noch dazukommen kann. Und du hast es mal in einem Gespräch mit mir so schön beschrieben, dass vielleicht von außen die Menschen denken, das geht wie von selbst, aber so ist das nicht, ne?
Nee, das ist, ich finde immer, ich sage zu meinen Studenten, sage ich auch immer, ihr müsst euch vorstellen, dass es Wellen gibt, aber es muss jemand geben, der den Stein wirft. Und dann, also man gibt einen Impuls und dann gibt es Schwingungen darauf. Ne? Und beides gehört dazu. Man muss sozusagen den Impuls setzen und dann aber die Schwingung, die entsteht, auch zulassen. Ne? Und das ist auch so etwas, ich muss tätig werden, aber auch empfindsam und achtsam und durchlässig für das, was entsteht. Beides ist wichtig. Und genauso ist es, man mit der Vorbereitung stimmt man das Instrument und seinen Geist und dann im Konzert, dann klingen die Saiten. Oder ne? Und das ist dann was anderes. Ne? Das ist der Moment der Kreativität und der Freiheit. Genau. Aber natürlich muss ich die Geige oder das Instrument erst gebaut haben. So.
Genau. Und die Noten erst mal geübt haben.
Ja, genau. Das kommt noch dazu, ja.
Genau. Ja. Ja, toll. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere Konzerte am Freitag, 21.10. in der Stadthalle Viersen und am Samstag, 22.10. in der Neanderkirche Düsseldorf innerhalb des Niederrhein Musikfestivals 2022. Und ich würde dich jetzt zum Abschluss des Podcasts ganz lieb bitten, doch mal einen Text vom Konzert für unsere Zuhörer noch mal zu lesen.
Ja, sehr gerne. Ich habe mir wirklich einen Lieblingstext ausgesucht. Und ist nicht der ganze Text, es ist ein Teil daraus. Und zwar ist der von Leonard Bernstein. Ich kannte den Text nicht und war wirklich total überrascht und berührt. Und ich kann, aber von unserem letzten Konzert kann ich berichten, dass man wirklich da eine Stecknadel hätte fallen hören. Und ganz viele Menschen so, ja, aus tiefstem Herzen das mitempfunden haben. Oder wir können es so machen, ich lese den ganzen Text und ihr könnt ja dann, ihr könnt ja dann schreiben.
Lies mal den ganzen Text, der bleibt dann auch.
Ja.
Sehr gerne.
Leonard Bernstein, woran ich glaube. Ich glaube an den Menschen. Ich empfinde, liebe, brauche und schätze den Menschen mehr als alles andere. Mehr als Kunst und Naturschönheiten, als organisierte Frömmigkeit oder nationalistische Bündnisgebilde. Eine menschliche Gestalt auf einem Bergeshang kann den Berg für mich verschwinden machen. Ein Mensch, der für die Wahrheit ficht, macht mich die Plattitüden von Jahrhunderten vergessen. Und ein einziges Menschenwesen, an dem Unrecht verübt wird, macht für mich das gesamte System, das dieses zulässt, ungültig. Sobald wir glauben, dass der Mensch niemals eine Gesellschaft ohne Krieg zu Wege bringen wird, sind wir auf ewig zum Krieg führen verurteilt. Das ist zweifellos der leichteste Weg. Aber der mühselige, von Liebe erfüllte Weg der Würde und der Göttlichkeit, setzt einen Glauben an den Menschen voraus, an seine Fähigkeit, sich zu ändern, zu wachsen, sich mitzuteilen und zu lieben. Ich glaube an das Unbewusste im Menschen, diesen tiefen Quell, der Ursprung seiner Macht ist, sich mitzuteilen und zu lieben. Für mich ist alle Kunst eine Kombination dieser beiden Mächte. Kunst gilt mir nichts, wenn sie nicht imstande ist, auf der Ebene des Unbewussten eine Verbindung zwischen dem, der das Kunstwerk schuf, und dem, der es wahrnimmt, herzustellen. Wir können sagen, die Liebe sei die innigste und tiefste Art zweier Menschen, sich einander mitzuteilen. Die Kunst vermag diese Mitteilungsform auszuweiten, zu vergrößern und auf eine weit größere Zahl von Menschen zu erstrecken. Wir müssen fester als zuvor aneinander glauben, an unser Vermögen zu wachsen und uns zu ändern, an unsere Macht, uns mitzuteilen und zu lieben, an unsere wechselseitige Menschenwürde, an unseren steinigen Weg zur Demokratie. Wir müssen uns mehr auf die unbewussten Kräfte im Menschen verlassen. Wir dürfen nicht Sklaven von Dogmen werden. Wir müssen an die Machbarkeit des Guten glauben. Wir müssen an den Menschen glauben.
Jürgen, vielen Dank. Da kann man nichts hinzufügen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich, dich bald bei den Proben und bei den Konzerten wiederzusehen. Viel Erfolg bis dahin dir.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Vielen Dank dir. Ich freue mich auch sehr auf unsere Konzerte.